Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur 92. Folge von Trek am Dienstag. Ich bin's, euer Sebastian, und ich begrüße den Simon. Mahlzeit, Simon.
Hallihallo, lieber Sebastian, hallihallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag.
Da sind wir mal wieder, Simon. Wie ist es dir, mein Lieber?
Ja, ich weiß nicht, wir sind beide irgendwie so ein bisschen erledigt, ne? Ganz komisch. Haben wir gerade schon festgestellt. Wir sind so ein bisschen wirr und so ein bisschen albern. So ein bisschen albern.
Ist ein alberner
Sebastian, alberne Trick am Dienstag, alberne Arschloch, du Saudo. Nein, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Es ist heute einer dieser Tage, ne? Mal gucken, was das wird heute. Bin sehr gespannt.
Ja, Simon hat mir vor allen Dingen gerade auch schon gesagt, wie müde ich aussehe. Und ich glaube, er hat recht. Mein Mund ist immer hinter dem Mikrofon versteckt, ja? Und man sieht auch nur die Augen. Das heißt, wenn die, vielleicht bringt ein besseres Licht mich irgendwie. Nee, ist auch nicht besser, ne?
Nee, jetzt siehst du ein bisschen wahnsinnig aus, tatsächlich. Nicht nur müde.
Ja, gut.
Ja. Ach herrlich, der Videopodcast, irgendwann kommt er, dann könnt ihr euch das auch anschauen, wie zerstört wir hier aussehen.
Allerdings.
Nee, aber so schlimm ist es ja gar nicht. Du siehst einfach nur ein bisschen müde aus, wollte ich sagen. Ja. Du hast so Ränder unter den Augen.
Ich schlafe auch die Tage mal wieder ein bisschen mehr und besser, versprochen.
Ja, mach das mal. Ja. Mach das mal. Tu das mal.
Simon, und ihr da draußen, ihr Lieben, wir haben vor 2-3 Tagen, wenn wir das aufnehmen, auf den sozialen Medien mal was gepostet und weil das nicht jeder sieht, würde ich das auch nochmal ganz gerne erwähnen hier. Ja, wir haben nämlich ja im letzten Jahr mal darüber gesprochen, dass wir uns vornehmen würden, irgendwie in irgendeiner Form über die Star Trek Romane zu sprechen. Und dieses Vorhaben hat jetzt Form angenommen in Form des TOS Buchclubs. Und tatsächlich würden wir uns mal zu dritt zusammensetzen, der Simon und der Sebastian und dann noch ein Gast, der dann noch hinzukommt. Und wir jeder haben uns einen dieser 80er Jahre Star Trek The Original Series Romane ausgesucht, den wir damals gelesen und in guter Erinnerung haben und ihn den jeweils anderen beiden mal so ein bisschen vorstellen und darüber so ein bisschen reden und fachsimpeln.
Ja, ganz, ganz groß, freue ich mich sehr drauf. Ich habe es allerdings nicht in den 80ern, sondern tatsächlich erst in den 90ern gelesen, so zu meiner allerersten Star Trek Fanphase, ne, also zu meiner Hochzeit, so wo man dann irgendwie das gesehen hat und total fasziniert war und nicht genug davon kriegen konnte, ne. Irgendwann waren die 45 Minuten, die man in der Woche da gesehen hat, reichten einfach nicht mehr aus. Man wollte noch viel tiefer in diese Welt hineintauchen und da haben sich natürlich die Bücher angeboten. Ich weiß noch, Heine hat das ja, glaube ich, veröffentlicht damals. Ich weiß nicht, heute machen sie es, glaube ich, nicht mehr. Das macht ein anderer Verlag.
Crosscult macht das heute, ja.
Genau, Crosscult. Aber Heine hat damals unzählige von diesen Büchern rausgehauen, gefühlt, ne? Also da kam richtig, richtig viel Stoff auf den Markt.
Jeden Monat kam irgendwie eins, habe ich so in Erinnerung. Kann mich auch täuschen, aber ich meine, man konnte auch immer die Heine-Kataloge sich holen, hat dann gesehen, was kommt die über dieses Jahr verteilt. So.
Ganz genau, toll. Und ich weiß noch ganz genau, früher bin ich dann zum Buchhändler meines Vertrauens gegangen. Das war ja lange, bevor es sowas wie Amazon gab oder E-Books. Da ist man noch tatsächlich in eine Stadt gegangen, ne? Zum Buchhandel, unten im Keller war das immer, da waren immer die Sci-Fi-Romane und die Horror-Romane, da habe ich auch teilweise Bücher gelesen, da war ich viel zu jung für, aber da gab es dann auch immer Star Trek und ich weiß, wie ich mir da viele, viele Bücher gekauft habe von meinem Taschengeld und die gelesen habe und dann habe ich sie lange nicht mehr gelesen, also nach dieser Zeit, ne? Ich habe dann später englische Romane gelesen, teilweise habe ich mir auch viele von dir ausgeliehen, das weiß ich noch. Du hattest ja dann teilweise sogar Hardcover-Ausgaben. Das war ein ganz besonderes Erlebnis so, ne? Aber keine Ahnung, ich bin dann irgendwann so mit 20 davon, dann habe ich, glaube ich, nur ganz, diese Kanunien Singh-Reihe, die es da mal neulich gab, die habe ich gelesen. Was heißt neulich? Ist ja auch schon ein paar Jahre her wieder.
Bald 15 Jahre, würde ich sagen. Bald
15, diese Shatner-Bücher, die er da geschrieben hat mit den Reeves Stevens heißen die, glaube ich, ne?
Mhm.
Diesem Ehepaar. Habe ich auch gelesen, aber ansonsten dann gar nicht mehr so intensiv. Und ich bin sehr gespannt, da mal wieder reinzugucken und auch mal festzustellen, ob ich das genauso gut fand, dieses eine Buch, für das ich mich entschieden habe, wie damals. Es wird ganz spannend.
Ja. Und damit ihr jetzt noch 3,5 Wochen Zeit habt, diese Bücher vielleicht auch zu lesen, denn wir werden sicherlich, wenn die Folge da ist, ein bisschen spoilern und entweder das macht euch nichts aus. Ich meine, spoilern ist immer Quatsch bei 30 Jahre alten Sachen. Entweder man hat Bock darauf, die in den 30 Jahren zu lesen oder aber nicht. Und dann braucht man auch nicht zu sagen, Spoiler Alert oder so. Aber nun gut. Wenn ihr sie einfach nochmal euch ins Gedächtnis oder überhaupt das erste Mal ins Gedächtnis holen wollt, dann verrate ich euch jetzt, um welche Bücher es geht. Oder wir verraten es euch. Das erste ist The Entropy Effect, zu Deutsch Der Entropie-Effekt, geschrieben von Vonda N. McIntyre. Und das zweite Buch, Simon?
Das ist Ishmael von Barbara Hambly, heißt sie, glaube ich. Ich habe es gar nicht auswendig im Kopf. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch heißt es so.
Und das dritte Buch ist Strangers from the Sky, zu Deutsch Fremde vom Himmel, von Margaret Wanda Bonanno. So, die kommen dann voraussichtlich Mitte Februar, wenn unsere Termine alle hinhauen, wenn uns nicht der Blitz beim Kacken trifft. Die Folge kommt auf jeden Fall, aber voraussichtlich kommt sie Mitte Februar. Und dann habt ihr jetzt bis dahin so gut 3,5 Wochen Zeit von der Ausstrahlung dieser Folge, bis das dann kommt, diese Bücher zu lesen. Und die gibt es sowohl als englische als auch als deutsche E-Books, falls ihr die nicht irgendwo im Keller oder im Star Trek Regal stehen habt.
Oder in irgendeinem Antiquariat findet oder so. Da gibt es ja bestimmt auch noch.
Ja.
Ich habe tatsächlich meine alte Ausgabe von damals, habe ich gelesen.
Ich habe ein E-Book gelesen.
Ein E-Book, auch nicht schlecht.
Das englische E-Book habe ich mir
geholt. Tatsächlich noch gefunden, die Star Trek Taschenbücher, die habe ich hier noch liegen gehabt. Ja, schöne Sache. Freue ich mich sehr drauf und bin mal sehr gespannt, wie gesagt, ne? Weil nicht alle Bücher waren gut. War noch ganz schön viel Mist dabei damals.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir haben uns die Rosinen rausgepickt. Ein
das glaube ich aber auch. Wir müssen dann noch mal irgendwann, suche ich mal die 3 schlechtesten Romane raus, so gehe ich mal ein bisschen auf Recherche im Internet und dann müssen wir die lesen.
Oh Gott, das ist aber eine Challenge.
Ja. So, mein Lieber.
Ja.
Aber hier geht's ja nicht um Bücher, hier geht's um Zeichentrickserien. Um eine. Um The Animated Series. Wir sind mittendrin. Ihr wisst das, ihr regelmäßigen Zuhörer und alle, die zum ersten Mal heute uns zuhören, gibt's ja auch, kommt ja auch vor. Das sollte uns entdecken noch. Dann, ja, wir sind jetzt gerade bei immer noch in der ersten Staffel der Animated Series, aber wir nähern uns ja schon dem Ende der ersten Staffel. Das ist ja gar nicht so lang alles. Ein bisschen haben wir aber noch. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 13. Folge.
Jawohl, da sind genau. Wir.
Ja.
Die 13. Folge, The Ambergris Element. Letzte Woche habe ich noch gerätselt, ob The Ambergris oder Ambergris heißt und beides war falsch. Das Wort wird einmal kurz in der Folge ausgesprochen von einem Charakter und es heißt Ambergris.
Ambergris.
The Ambergris Element.
Ja. Ich glaube, es ist verzeihlich, dass wir das nicht erraten haben, ne? Ganz komische Aussprache irgendwie.
Ja.
Zu Deutsch lässt sich deutlich einfacher aussprechen, da gibt es nämlich wieder einen Doppeltitel natürlich. Zum einen heißt es Die Entführung, ja, oder Das unheimliche Wasser. Findest du das Wasser unheimlich? Um mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ich finde das Wasser überhaupt nicht unheimlich.
Nee, ich fand das Wasser nicht unheimlich, aber die Entführung ist auch ein komischer Titel, weil so richtig entführt wird da auch keiner. Vielleicht einmal ganz kurz, aber die sind beide nicht gut, die Titel, einfach mal.
Ja, wirkt so ein bisschen lustlos, ne? Als hätte der Redakteur, der Zuständige damals, die Episode gesehen. Danach war er so fertig, ja, weil die, ja, wie so eine Lawine auf einen einbricht, diese Episode, dass er nachdachte, oh, mir fällt nichts ein, ich bin leer. Und komm, die Entführung. Das ist irgendwie Entführung.
Komm, oder, ich diskutiere jetzt nicht.
Diskutiere das unheimliche Wasser. Ist auch gut.
Ja. Ja, Ambergris, Simon, heißt, das muss ich mal nachschlagen, es ist ja ein echtes Wort. Ich habe gedacht, dass, als ich das erste Mal von diesem Folgentitel las, das ist so ein Alien-Planet oder irgendwas und der heißt dann halt so. Aber das ist tatsächlich das sogenannte Ambra und das ist eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen. Und früher hat man Pottwale gefangen, die aufgeschnitten und das Ambra da rausgeholt und daraus Kosmetik hergestellt. Das wird tatsächlich heute immer noch gemacht, aber es ist zum Glück weit, weit weniger verbreitet, als es zum Beispiel vor 30 Jahren noch war. Ja, also das ist dieses Element, das aus dem Wal kommt, worum es hier heute geht.
Ja, ich würde sagen, ne, also geschrieben, ach so, wir müssen ja noch sagen, wer das Ganze geschrieben hat. Das ist die, wieder mal, die Margaret Armen, die uns ja schon eine andere Folge beschert hat, die wir, glaube ich, ziemlich gut fanden, wenn ich das in Erinnerung habe. Nämlich war das die Folge The Lorelei Signal in der Animated Series. Mhm. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, wir fanden die gar nicht so schlecht.
Die fanden wir ganz okay, ja. Die war so ein bisschen Empowerment-mäßiger, ja. Uhura hat da ordentlich, sag schon, Backpfeifen verteilt in der Folge. Genau. Ja. Und Margaret Armen hat auch drei Original Series Folgen geschrieben. Das waren nämlich The Gamesters of Triskelion, The Paradise Syndrome und The Cloud Minders. Und da ist so qualitativ irgendwie so von allem ein bisschen was dabei, könnte man fast sagen.
Ja, schauen wir mal, wie es heute so der Fall ist. Ja, mein Lieber, würde ich sagen.
Wie geht's denn los?
Starten wir doch einfach mal. Wir befinden uns am Planeten Argo. Und Argo, das ist ja ein Wasserplanet, beziehungsweise ein beinahe Wasserplanet. War früher mal ganz normal, ne? Also Landmassen und Wassermassen, dann sind da Erdbeben passiert, ja, und diese Erdbeben haben dafür gesorgt, dass der Wasserspiegel anstieg und ja, kaum Landflächen da sind, nur noch, ne? Also fast komplett mit Wasser bedeckt. Man ist jetzt da, um das zu untersuchen, die Enterprise, denn es gibt einen anderen Föderationsplaneten, den lernen wir auch gar nicht groß kennen, dem das vielleicht bevorsteht. Und man möchte halt wissen, wieso ist das jetzt passiert und wie kann man das vielleicht verhindern. So.
Ja, und zu diesem Behufe startet aus der Shuttle Bay ein schönes katamaranhaftes Shuttle Richtung Argo und setzt da auch auf dem Wasser auf. Also das macht so eine Notwasserung. Das sieht aus wie so ein Flugzeug, das im Potomac River gestrandet ist oder so. Gab's so einen Film vor ein paar Jahren. Sully hieß der. Da ist auch so ein Flugzeug gewassert. Ich weiß gar nicht, von wem der ist, ob das sogar ein Eastwood-Film ist. Ach, scheißegal, jetzt tut nichts zur Sache.
Klingt so.
Ja, aber die landen dann da. So ein paar Berggipfel ragen im Hintergrund aus dem Wasser. Aber man findet erstmal kein Leben weit und breit, vermutet aber, dass auf dem Meeresgrund mehr sein könnte. Und aus irgendeinem Zaubergrund, der sehr wichtig ist für die Folge, können die da nicht hinmessen, um festzustellen, was unterm Wasser los ist.
Genau, es ist nicht wasserfest sozusagen, die Signale. Ja, es befindet sich tatsächlich etwas unter Wasser. Das taucht dann auch ganz schnell auf. Das ist nämlich ein Wassermonster. Ja, das taucht da plötzlich auf. So ein, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Also es hat irgendwie Tentakel, ja. Es ist aber irgendwie auch so ein bisschen drachenhaft, natürlich amphibienmäßig. Musste so ein bisschen, ja, so ein Leviathan, keine Ahnung. An sowas musste ich irgendwie denken, ja. Als hätte sich das Clive Barker ausgedacht und für Kindergartenkinder gezeichnet. So finde ich, sieht es aus, ja. Also ein Viech. Und das attackiert dieses Aquashuttle. Überdies, so das Aquashuttle, lustige Idee. Tolle Idee.
Ja, schon.
Also ist nochmal was Neues.
Haben wir später nicht wieder gesehen, ne? Also der Delta Flyer, der ist, glaube ich, mal in einer Folge in eine Wasserwelt getaucht. Die andere Folge mit einer Wasserwelt und da taucht auch das Shuttle dann da rein. Aber ich glaube, das bietet sich auch an, dann so eine U-Boot-Geschichte irgendwie zu machen. Von daher.
Genau.
Ja. Gut. Ja, dieses rote, tolle Monster, das auch sehr, sehr rot ist einfach nur. Es sieht aus wie so ein Hummer auch ein bisschen, weil es wie so ein gekochter Hummer.
Stimmt. Ja,
das Shuttle,
was ich gerade in vielen Worten unglaublich kompliziert gesprochen habe, hast du in einem Satz wunderbar auf den Punkt gebracht. Siehst du? Deswegen mache ich diesen Podcast mit dir zusammen, weil wenn ich den alleine machen würde, der wäre 8 Stunden lang und Ja, würde nie durchkommen.
Bei mir wäre er aber auch lang. Ich würde mich an anderen Dingen aufhalten, wenn du mich nicht vorantreibst. Also das ist schon ganz gut, dass wir das gemeinsam machen, Simon. Also gut. So, jetzt haben wir uns genug die Rosetten gegenseitig gezuckert. Aha, Kerlo-Kiste, das ist ja wieder gut heute. Hier, was wollte ich sagen über das Viech? Ein Phaser. Phaser tun nämlich gut, denn man kann es mit den Phasern so ein bisschen abwehren, betäuben und dann geht das unter. Und dann kommt man auf die gloriose Idee, da mal hinzutauchen und mal zu gucken, was das genau war.
Ja? Statt jetzt einfach abzuhauen, erstmal, ja, guckt man nochmal genauer nach. Man kennt dieses Wesen nicht, vielleicht ist es in Sekundenbruchteilen wieder völlig fit, ist egal, wir gucken nach, wir sind wissenschaftlich interessiert. Ja, das Ganze geht natürlich nicht gut aus, denn das Wesen wird sehr schnell wieder lebendig und der schnappt sich dann irgendwie das Shuttle und schmeißt das. Was denn?
Ich musste da lachen einfach, wie das da rumgeworfen wird.
Ja, schmeißt es durch die Gegend und der Kirk ruft noch so, Scotty, beam uns zurück an Bord. Ja, das klappt aber nicht. Also irgendwie fliegen Dr. McCoy und so ein Lieutenant, der auch mit an Bord war, die fliegen da raus. Ja, die landen dann im Wasser und der Shuttle verschwindet mit dem Wesen.
Und mit Jim und Spock an Bord.
Und mit Jim und Spock. Jim und Spock sind weg.
Das ist eine extrem konstruierte Situation, die man hier geschaffen hat. Wenn ihr das nicht aus unseren Worten heraushören konntet, also da gibt mit dem Brecheisen, haben wir da so die ersten paar Minuten so erzwungen bekommen.
Das geht auch noch so weiter, finde ich. Also das ergießt sich ja bei einem, diese Episode. Ha, Wasser, ne? Ha, ergießen.
Naja, ist ein Guss.
So, jetzt machen wir aber erstmal einen Zeitsprung. Ne? 5 Tage ziehen ins Land. 5 Tage.
Zack.
Zack, sind weg. Genauso wie Kirk und Spock weiter weg sind. Ne? Also das hören wir dann von dem Scotty, glaube ich. Der macht dann so einen Logbuch-Eintrag und der sagt dann, ja, wir suchen die und können sie nicht finden. Und dann sind wir wieder mit dabei. Ja, wir steigen an dieser Stelle wieder ein. Wir, die Zuschauer. Und schwupps, da werden sie plötzlich gefunden. Nee, sie werden nicht gefunden. Erstmal wird der Shuttle gefunden.
Ja, also der Jim und der Spock, das sind schon 2 Glückspilze. Ohne jetzt zu düster werden zu wollen in dieser Folge, in meinen Ausführungen, diese Suche nach Daniel Kübelböck, die hat man eher abgebrochen, als der über Bord gegangen ist. Da musst du gar nicht lachen, Simon.
Ich war too soon. Ja, ich weiß schon.
Ja, schon ein bisschen too soon. Aber naja, gut, daran habe ich sofort irgendwie denken müssen auch.
Gott hab ihn selig. Okay,
ja, weiter. Weiter im Text. Oh Gott. Ja, also dann findet man das zerstörte Shuttle und dann findet man auch die beiden Jungs und die liegen mit dem Gesicht im Wasser.
Ja.
Ja, so. Und jetzt, komm, wenn wir schon bei den Prominenten sind, so Whitney Houston-mäßig.
Okay, Alter, du hast es heute aber auch, faustig hinter den Ohren.
Ja.
Ich hab 9-mal klug erstmal niedergeschrieben. An der Stelle, ne? Ha! Ein Fehler! Die werden ja schon längst ersoffen.
Ja,
das habe ich mich dann ein bisschen geschämt, 2 Minuten später und habe das weggemacht, denn das Problem ist, die beiden liegen
tatsächlich. Nee, dafür musst du dich nicht schämen.
Nee, die beiden liegen tatsächlich mit dem Kopf unter der Wasseroberfläche, weil sie unter Wasser atmen können. Das findet man ganz schnell raus, man zieht die aus dem Wasser raus und dann liegen die beiden da wie so 2 Fische, die man an Land zieht, die schnappen dann nach Luft und ja, die einzige Möglichkeit ist, an Bord der Enterprise die beiden in eine, ja, so ein Wassertank, so ein Bacta-Tank, ja, da werden die reingesteckt. Mit so einer Glasscheibe vorne und dann sind die da halt drin. Denn sie haben keine Lunge, sie haben immer noch eine Lunge, aber die Lunge hat sich halt so verändert, dass sie jetzt unter Wasser atmen und nicht mehr an Land.
Das ist auch so ein Trope, dass man nicht mehr in der Luft leben kann, sondern im Wasser, weil irgendwas mit einem passiert ist. Das ist so ein Science, das kommt in der Science-Fiction unglaublich oft vor. Der Jim hat auch Schwimmhäute zwischen den Fingern. Und ich musste an etwas denken. Ich musste nicht denken an diesen komischen großen DC-Film, der da gerade im Kino läuft. Mhm. Da könnte man dran denken, weil der spielt auch unter Wasser.
Musstest du an die Lagune denken?
Nee, ich musste an so eine Serie denken, die kam in den 90ern nachmittags auf RTL Plus, hieß es damals noch. Mhm. Und das war eine Serie mit Patrick Duffy in der Hauptrolle vor Dallas. Und das war Der Mann aus Atlantis. Hast du die mal gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Es klingt wie etwas, was ich eigentlich kennen müsste, aber ich kenn's nicht, nee.
Sensationeller Quatsch. So eine Fantasy-Sci-Fi-Unterwasserserie von Ende der 70er. Sensationeller, kompletter Quatsch. Ich habe das auch zum Anlass genommen, als ich jetzt diese Folge gesehen habe und mir diese Notiz gemacht habe, dass ich mir jetzt mal einfach die DVDs besorgt habe. Und die kommen in ein paar Tagen bei mir an. Ich muss das mal verifizieren, wie das ist. Man from Atlantis mit Patrick Duffy.
Okay. So ein Vorläufer von Sequest. Interessant.
Ja, gucken wir mal.
Gucken wir mal, ne? Ja, musst du mal berichten dann, ob das was taugt, ne?
Ja, mach ich.
Nee, aber irgendwie, nee, ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Aber ja, cool. Nee, ich musste da einfach an, ja, weiß ich nicht, was ich da denken musste.
An Wasser.
An Wasser und an schlecht gezeichnete Fische heute.
Ja, jetzt ist es übrigens nochmal 2 Tage später. Also wir machen hier Zeitsprünge noch und nöcher. Wilde Zeitsprünge, Simon.
Wahnsinn. Ja, McCoy steht davor, weiß nicht, was er tun soll, kriegt das auch nicht wieder hin, weil tatsächlich hat sich die Lungenstruktur völlig verändert. Und jetzt überlegt man natürlich, wie ist denn das passiert überhaupt? Ja, es kann ja nicht einfach so eine Lunge, die entscheidet sich ja nicht irgendwie von einer Sekunde auf die nächste oder auch nicht innerhalb von 5 Tagen. Ja, das mit der Luft an Land, das lassen wir mal lieber. Jetzt machen wir mal ein bisschen mit Wasser. Nein, man sagt, das ist irgendwie via Injection passiert. Sebastian, mit einer Injektion wurde das irgendwie gemacht.
Ja. Haben sie den Bouillabaisse da reingehauen? Und dann zack.
Ja, zack.
Dann auch, was mich irritiert hat, war, dass irgendwer sagt, ja, die haben sich Fischen angenähert. Die haben jetzt ein zweites Augenlid, wie bei einem Fisch. Und dann dachte ich, ja, Moment, aber der Spock, der hat doch schon ein zweites Augenlid. Deswegen ist er doch nicht blind geworden in Operation Annihilate. Nee, wie heißt das? Doch, Operation Annihilate.
Doch, ja.
Und da hat er jetzt ein drittes?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich noch ein drittes Fischlid.
Ja. Das sind viel zu nerdy Gedanken, die in einem vorgehen, wenn man sowas guckt, aber naja.
Ja, nee, aber es ist echt ein schöner Fehler, ja. So, wie macht man das jetzt? Also man kommt halt drauf, es gibt irgendwie Wesen, die das gemacht haben, ja? Und diese Wesen sind höchstwahrscheinlich im Wasser unterwegs. Wie kommt man jetzt ins Wasser, um diese Wesen zu finden? Naja, wir haben ja hier 2 Leute, die unter Wasser atmen können. Die sind auch zufälligerweise direkt betroffen von dem Problem. Also schicken wir sie runter. McCoy findet das erstmal doof natürlich, aber Kirk sagt, wir können ja nicht so weiter existieren. Ich kann nicht das Schiff hier leiten, ja, aus so einem Aquarium heraus. Und deswegen müssen Spock und ich da auf Grund tauchen und mal nach dem Rechten sehen auf dem Meeresboden. Na, vielleicht sind da ja die Wesen, die das dann auch wieder rückgängig machen würden. Ja, und so geht's dann auch weiter, ne? Man beamt die beiden ins Wasser.
Und die tauchen dann auch ein wenig. Und dann sehen sie eigentlich ziemlich sofort so bewaffnete He-Man-mäßige Meermenschen, die da rumschwimmen und die dann auch rufen, jetzt hau ab, ihr Luftatmer, seht zu, dass ihr Land gewinnt.
So relativ muskulös auch, ne? Deswegen wahrscheinlich dein He-Man-Vergleich. Ich musste tatsächlich an das Monster aus der Schwarzen Lagune denken. Ich weiß gar nicht, ob der Film auf Deutsch so heißt. Das ist ein alter Jack Arnold Film. Ich guck gerade mal, wie der auch wirklich heißt, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Genau, zu Deutsch der Schrecken.
Creature from the Black Lagoon, ja.
Ja, genau, Creature from the Black Lagoon, aber zu Deutsch der Schrecken vom Amazonas, ne? Und diese Creature, übrigens ein fantastischer Film. Ja. Ein unglaublich guter Film von 1954, so ein Monsterfilm. Wenn ihr den irgendwo findet, schnappt ihn euch, großartig. Hat eine der besten Unterwasserszenen aller Zeiten, finde ich. Wahnsinn, wie man das gemacht hat. Aber so sehen die aus, ja. Also wie so komische Amphibienmenschen.
Ja, genau, sehen die aus. Überhaupt Jack Arnold, super Filmemacher, ne? Wir wurden an einen Jack Arnold-Film erinnert, den ich auch kurz vorher gesehen hatte, als wir über Territin Incident gesprochen haben, nämlich über an The Incredible Shrinking Man. Ich weiß gar nicht, wieso ich an den nicht gedacht habe, denn den hatte ich da wirklich gerade geschaut. Der ist auch extrem geil. Jack Arnold-Filme kann man sowieso einfach gucken. Die sind voll extrem gut.
It Came from Outer Space ist doch auch von ihm, ne? Also Gefahr aus dem Weltall. Oder Tarantula. Kennen bestimmt viele von euch, dieser Spinnenfilm, ne? Jack Arnold. Toll. Ganz toll. So. Man ist jetzt da, man findet diese Wesen. Und die möchten ja erstmal, dass Kirk und Spock sich wieder, ja, ich sag's mal, so krass verpissen, oder?
Ja. Hau ab, Luftatmer. Genau. Und das machen die beiden auch. Und die fliehen dann durch so eine Felsspalte, wo sie sagen, ja, das könnte ja auch ein Rückzugsort sein, vielleicht wohnen die da. Ja, und siehe da, die Typen wohnen da. Mhm. Sieht gar nicht mal so gut aus, finde ich. Wir haben schon bessere Städte, interessantere Städte gesehen in der Animated Series.
Stimmt, ja. Aber es ist tatsächlich eine Unterwasserstadt. Vorher sagen sie, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß nicht, Sebastian, die sagen irgendwie, unsere Jungen haben euch schon mal gerettet und das machen wir jetzt nicht nochmal, deswegen verzieht euch. Ja. Hab ich das richtig verstanden? Ne? Irgendwie sowas.
Ja, ja, da geht's los mit den Jungen. Die Jungen, Simon.
Ja, die Jugend.
Die Jugend sozusagen. Von heute hat euch gerettet.
Die Jugend von heute. Ja. Ja, und dann werden sie auch schon festgenommen. Die werden halt dann festgehalten und werden ja direkt vor so einem Tribunal gestellt. Ne? Wir sind jetzt da vor so einer Gerichtsverhandlung. Wir erfahren, dass diese Wesen sich Aquans nennen, also Aquane, könnte man sagen. Und die glauben jetzt erstmal in Gestalt von einem gewissen Doma, das ist so der hohe Tribun, so stellt er sich vor, ihr seid Spione, ihr wollt uns Böses. Sebastian.
Weil Luftatmer nämlich nie in Frieden kommen. Und wir haben schon lange mit euch gerechnet. Und das ist so ein bisschen so dieses verbohrte Ding, wie bei den Changelings später bei Deep Space Nine, die keinem Solid, keinem Nichtformwandler über den Weg trauen. Also alles, was Luft atmet, ist für die Aquana automatisch böse.
Ja, also einfach Rassisten.
Ja, Rassisten, genau.
Kann man sagen, ne?
Fremdenfeindlich, rassistisch, so ist es.
Genau. Kirk versucht sie jetzt zu überzeugen, dass man doch bitte diese Verwandlung rückgängig machen soll.
Ja, man bekommt erstmal ganz komische Sachen gesagt, nämlich, dass die mit Kiemen ausgestattet wurden und dann wurde ihr Gedächtnis gelöscht. Und da habe ich erstmal gedacht, was? Also entweder rettet man deren Leben oder man will die nicht da haben und das Gedächtnis löschen, die wieder nach oben bringen. Und weil das ein fettes Plothole wäre, hat man diese Jungen, diese Jugend aus dem Hut gezogen, die man nicht sieht. Also es war die Jugend, die die Kiemen an die dran montiert hat. Und dann ist das den anderen aufgefallen und haben die aber gesagt, ihr müsst hier raus, ihr müsst wieder nach oben. Und das hat geknarzt für mich, ehrlich gesagt.
Ich fand es überkompliziert irgendwie, ja? Ja. Also ich fand das irgendwie, also ich habe das gesehen, ja? Und ich bin dabei so weggedriftet. Sebastian, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja? Wenn du so eine komplizierte Handlung gar nicht erwartest und dann kommt sie dann auf einmal, ja. Und das hat mich in der Sekunde völlig überfordert. Ich wollte einfach nur, ja, irgendwie, ich sehe da so He-Man-Wesen, die, keine Ahnung, Generationenkonflikte haben und die einen waren mal am Land und die anderen sind im Wasser und lass doch mal jetzt, halt doch mal, habe ich da in dem Moment gedacht, ja. Also Wahnsinn. Wahnsinn, was da passiert.
Ja, man zaubert da eine Menge aus dem Hut, ja. Unter anderem jetzt auch die sympathischere Meeresbewohnerin namens Ryla oder Rila, wie nennt sie sich? Rila? Egal.
Rila, ja.
Ja, die ermöglicht, dass Jim und Spock sich mal verteidigen können. Aber die sagen dann, ja, wir kommen von einer anderen Welt, aber die Wesen rufen das, was viele Rassisten so gerne mal rufen. Die rufen nämlich Fake News. Ihr wollt uns zerstören? Das ist Quatsch.
Genau, das machen sie. Aber trotzdem schaffen es Kirk und Spock, die davon zu überzeugen, dass das rückgängig gemacht wird. Ne? Also, dass sie das quasi wieder beheben, diesen Defekt. Nur das Problem ist, gleichzeitig, während diese Diskussion läuft, kündigt sich ein Seebeben an.
Aber Moment, Simon, der Chef sagt doch, als sie ihn nach der Mutation fragen, das ist auch mein Zitat der Woche, weil es so Quatsch ist. Er sagt zum Thema Rückverwandlung:
That is impossible. Only Aquan mutation is designated by the Sergo records.
Also, wir wurden ja mal um eine deutsche Übersetzung gebeten. Er sagt, das ist unmöglich. Nur Aquaner Mutationen sind von den chirurgischen Aufzeichnungen irgendwie festgelegt, bezeichnet, existieren dort.
Ja, das kann sein, dass ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe und dass es da jetzt so einen Stillstand gibt. Kann sein, dass ich falsch in Erinnerung habe, aber was passiert ist trotzdem dieses Seebeben, beziehungsweise dieses Seebeben, was sich da ankündigt. Und jetzt findet man raus irgendwie, das ist in 4 Stunden, also in 4 Stunden knallt's da unten. Ja, wann wollten sich denn Kirk und Spock zurückmelden? Ja, auch in 4 Stunden. Oh nee, wir müssen denen vorher Bescheid sagen. Und dann geht man tauchen. Ja, Scotty taucht unter Wasser, um den beiden Bescheid zu sagen. Und er hat dazu so eine, ja, so eine Taucheranzugsersatz in Form von einem Energiefeld.
Ja, lange nicht gesehen.
Lange nicht gesehen, genau. Sebastian, warum hat man vorher so lange drauf rumgeritten, dass Spock und Kirk da unbedingt alleine hin müssen, weil sie unter Wasser atmen, wenn man über so eine Technologie verfügt? Warum ist man nicht zu 30 Mann darunter getaucht?
Ja, weil es natürlich Quatsch ist, was die da alle machen in der Folge. Es ist auch Quatsch, was der Doma jetzt macht, Simon. Denn der sagt, als die beiden noch sagen, hier, glaub uns doch mal, der Name unseres Schiffes steht auf dem Shuttle und das ist Beweis. Dann sagt er, naja, nee, wir binden euch jetzt in Netzen an der Oberfläche an, in Klammern, wo ihr ersticken werdet. Denn das ist gerade mal gerecht genug für feindliche Spione.
Ja, nur weil die irgendwie festgestellt haben, dass der Scotty da irgendwo rumturnt in der Nähe, ne?
Ja.
Bringt der die jetzt um? Und wie er sie umbringt? Also der, gibt's nicht elektrischer Stuhl oder sonst irgendwas, ja? Was vermeintlich schnell geht. Nein, man wird draußen in der Luft, wird man festgebunden unter Netzen und muss jämmerlich ersticken.
Ja.
Was für Arschgeigen diese Aquaner doch sind.
Zum Glück gibt's die Rila.
Ja.
Denn die will sie befreien, die beiden, aber das Netz ist zu stark, sie kriegt sich kaputt. Muss sie Hilfe holen. Ja. In Klammern, vom Shuttle.
Vom Shuttle holt sie Hilfe. Und dann kommen sie halt, befreien Kirk und Spock. Und dann kommt, das Ganze nicht schon komplex genug ist, erfahren wir jetzt, dass es irgendwie eine alte Stätte gibt, ja, so eine untergegangene Stadt irgendwo. Und in dieser Stadt sind Archive. Und in diesen Archiven ist die Lösung für alle Probleme, Sebastian. In diesen Archiven, da gibt's einen Weg, um diese Mutation rückgängig zu machen.
Da haben nämlich früher die Luftatmer gewohnt und das ist irgendwie untergegangen, als die ganze Welt untergegangen und überflutet wurde. So, das erfahren wir jetzt auch noch.
Ja, gibt nämlich noch eine Fraktion, ne? Die Luftatmer, richtig.
Die wir nie sehen.
Die wir nicht sehen.
Und jetzt kommt so die Expositionsbombe, die auch Rila noch weiter zündet, denn die sagt, ja, wir waren früher, wir die Aquaner, wir waren früher die Luftatmer, die auf dem Land lebenden Typen. Das Seebeben ließ alles versinken oder vieles versinken und Luftatmer wurden dann mit der Behandlung, die Jim und Spock hier gerettet hat, zu Meeresbewohnern gemacht. Und irgendwann einmal sind diese Mutationen dann so weitergegangen, dass man auch so geboren wurde und als Aquaner dann auf die Welt kam. Ja. Darüber hinaus spekuliert man, dass die Naturkatastrophen die verbliebenen Luftatmer so verzweifelt gemacht haben, dass die kriegerisch wurden und die Wassermenschen verfolgt haben. Und noch mehr, Simon, das ist noch nicht alles. Ich lege noch, wie beim Teleshopping, ich lege noch das hier mit oben drauf und das alles nur für 29,95 €. Auch noch das Wissen um die Rückverwandlung existiert vielleicht. Es ist aber verboten. Und wenn man es findet, dann ist das in den untergegangenen Ruinen.
Oh. Ja, krieg ich noch einen Nicer Dicer oben drauf.
Ja, genau.
Ja, so ist das. Also ich finde, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das so zusammengefasst hast, weil ich hätte das jetzt nicht auf die Kette gekriegt. Ja, ich habe auch irgendwann nicht eingesehen, da mitzuschreiben. Das war mir einfach zu anstrengend. muss ich ganz offen sagen. Ich sag, komm. Dann macht doch euren Scheiß, hätte der Kitzki
alleine
gesagt, ja? Also, das ist genauso ist es. Ja, jetzt habt ihr das auch erfahren. So, ja, jetzt muss man da natürlich hin und man erfährt, dass man, um diese Mutation rückgängig zu machen, muss man ein Gegengift finden, das passenderweise in einer von diesen Leviathanen, wie ich sie genannt habe, zu finden ist. Ja, in diesen Seeschlangen, was immer das so sein soll.
Ja, Moment, Simon.
Habe ich ein bisschen was abgekürzt?
Ja, du hast abgekürzt.
Verdammt, du hast es gemerkt.
Man findet erstmal die Papyrusrollen, auf denen das draufsteht, in der versunkenen Stadt in einer Pyramide, in so großen wasserdichten Salzstreuern, wo die Papyrusrollen reingelegt wurden. Und die muss man erstmal in der Riesenaktion retten und auch nochmal dem roten Monster ausweichen. Und dann kann der McCoy das von den Papyrusrollen vorlesen, dass man nochmal wieder runter muss. Also man muss nochmal wieder runter und nochmal wieder rauf und dann muss man nochmal wieder runter.
Wahnsinn. Wahnsinn, Sebastian.
Ja, schon.
So.
Jetzt kommt noch wieder so ein Quatsch, Simon. Sie wollen die Arkons zur Hilfe überreden, ja? Taucht mit uns, wir können nicht so tief tauchen. So ein Quatsch, die waren da gerade. Die waren da gerade, aber sie sagen, wir könnten nicht so tief tauchen. Und als Überredung, als zur Überredungskünste, als Goodie verspricht der Jim ihnen das Wissen der Alten, was in der Stadt liegt. Ja, das ist so, als wolltest du einem AfDler sagen, komm mal, wenn du mir hilfst, dann schenke ich dir ein schlaues Buch. Ja. Das Problem ist, AfDler, die wollen doch nichts lernen. Die wollen auch nicht belehrt werden. Die wollen in ihren verschwurbelten Verschwörungs- und Hasstheorien baden. Die wollen nicht, dass du sagst, komm, ich gebe dir Wissen. Also Simon, ich war raus an dem in der Stelle. Ich habe einfach nur gedacht, schlägt's gleich 13.
Meinst du, ja, Quaner sind so, ja, wie die AfDler?
Ja, naja, schon.
Ne? Ja. Nur die sind wenigstens unter Wasser. Also die muss man nicht sehen. Ja. So, pass auf. Wollen wir nicht zu politisch werden? Reden wir doch über die Handlung, Sebastian. Weil, hörst du schon, da holen sie mich jetzt ziemlich gleich ab.
Mhm.
Die dürfen irgendwie aber nicht helfen, weil Sewer Snakes, die darf man irgendwie nicht capturen, ja? Weil es gibt Ordainments.
Ich kann nicht mehr. Simon.
Ja.
Das ist schon schwierig, ne?
Das ist schon schwierig, ja. Ich fange mich auch gerade wieder. Also, pass auf. Im Endeffekt machen sie es aber dann. Doch, also die Jugend, angeführt von Ryla, helfen dann tatsächlich. Man schnappt sich so Riesennetze, greift die Seeschlange an, setzt sie fest. Wir haben dann endlich eine Action-Szene. Und dann kommen Kirk und Spock mit so einem Giftabsaugeding und saugen vom Giftzahn der Seeschlange das Gift ab.
Ja.
Das klappt. Irgendwie aber nur kurz. Und dann kämpft sich das Wesen wieder frei. Und Kirk sagt, Mensch, wir brauchen noch mehr Gift.
Ja, gibt aber nicht mehr.
Trotzdem gibt nicht mehr, genau. Dann passiert irgendwie ein Seebeben. Das Seebeben, von dem wir die ganze Zeit reden. Und Sebastian, habe ich es richtig gesehen, dass die Schlange dann erschlagen wird von so einer Säule?
Ja. Buff, tot. Ja, also die haben da das Gift abgeholt von der Schlange, die festgesetzt und dann da wird die kaputt gemacht. Also der Argo Wildlife Fund, den wird's freuen.
Ja. So viel zu hier, ne, haben wir Horta schon vergessen.
Mhm.
Genau. Haben wir schon vergessen, die Horta, ne?
Genau. Aber Simon, du vergisst, das ist ein Monster, das ist ein böses Monster. Das hat das Shuttle rumgeworfen.
Ja, ach so.
Das muss also, kaputt gemacht werden am Ende. Ja. Und wir sind wieder oben. Hin und her, Simon. Hin, her.
Wir sind wieder oben. Her. Man bearbeitet das Gift erst und dann injiziert man es dem Kirk im Wassertank. Man befindet sich jetzt, also zu viert ist man da im Wassertank. Kirk fängt an zu schreien. Das funktioniert irgendwie. Sein Puls spielt verrückt. Und dann, Sebastian, bilden sich seine Lungen irgendwie zurück. Aber ihm wächst auch gleichzeitig Fischhaut. Die verschwindet dann aber wieder. Und dann fängt er an zu atmen unter Wasser. Get him out of here, sagt dann der McCoy, ne? Schaff den raus hier. Und dann, ja, es hat funktioniert. Kirk ist wieder ein Mensch. Er atmet wieder menschlich, sagen wir es mal so.
Na Gott sei Dank. Die Krise ist beseitigt.
Ja.
Jetzt haben wir noch die Krise mit dem Seebeben. Ja. Man ist drauf gekommen, dass man mit den Schiffsphasern das Epizentrum verschieben kann. Das geht ja. Warum man dann überhaupt zu Argo fliegt, weil die Seebeben sind ja verantwortlich dafür, dass das abgesackt ist. Und das will man ja gerade bei dieser anderen Föderationswelt verhindern. Man weiß aber schon längst, was man macht. Also man feuert mit den Phasern. Gleichzeitig stehen die Wasserleute, die Arkons, stehen mit Helmen auf der Brücke.
Ja.
Und ich frage mich, wie konnte man die dazu überreden? Als man die zuletzt gesehen hat, hätten die jegliche Hilfe aus dem Weltall abgelehnt, geleugnet, dass es die überhaupt gibt, nichts davon wissen wollen, aber die stehen da jetzt und staunen. Und wir wissen nicht, warum.
Und auch nur der Kopf ist unter Wasser bei denen, ne? Also ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Fische ja auch durch die Haut atmen. Und naja, ist auch egal. So, bei denen funktioniert es halt irgendwie anders.
Das ist so wie Sandy, das Eichhörnchen.
Ja, genau, wie Sandy das Eichhörnchen aus SpongeBob. Fantastisch, ja. Genau, man verschiebt das Epizentrum und alle sind happy und alle sind glücklich. Und durch diese Verschiebung sind jetzt auch wieder ganz neue Landmassen entstanden. Also sprich, diese Stadt, die wir da unter Wasser gesehen haben mit diesen berühmt-berüchtigten Archiven, die sind jetzt wieder oben an Land. Und die Aquans, die sind natürlich so begeistert über das, was da jetzt passiert ist, ja, über so viel Zwischenmenschlichkeit einfach, ja, dass die sagen, okay, wir waren da vielleicht ein bisschen zu streng und wir sollten auch untereinander einfach mehr reden. Wir sollten auch mit den Leuten reden, die da an Land sind, ja, und wir bleiben im Wasser und wir werden diplomatische Beziehungen aufnehmen und man bedankt sich und geht.
Und geht.
Und geht.
Und die Jungen gehen jetzt nach oben in die Stadt und die Alten bleiben unten, weil die Alten, die können sich nicht mehr ändern. Sachen sagen die auch. Die Alten, da ist Hopfen und Malz, ist ja verloren.
Ja, ja, stimmt. Die Jungen, die gehen in die Stadt und die Alten bleiben in der Nähe des Kernreaktors. So, Sebastian, wir sind durch. Es tut mir leid, wenn das alles ein bisschen holprig war, also an die Zuhörer, aber mich hat die Folge fertig gemacht. Mich hat das fertig gemacht, denn es ist einfach viel zu viel für 20 Minuten. Sebastian, das ist völlig irrwitzig, eine solche Handlung, wo so viele unterschiedliche Komponenten einfach drin sind, ja, und Nebenstränge und immer noch mal wieder ein draufgesetzt wird, in so kurzer Zeit, in einem Zeichentrickformat vernünftig unterzubringen. Das ist völlig überambitioniert und das geht hier meiner Meinung nach komplett in die Hose.
Ja, das kann man so sagen.
Ja, ich bin ja schon beim Fazit irgendwie, es ist, also ja, das ist so, dass die ganzen Handlungslöcher und so, die gibt's wahrscheinlich auch deswegen, weil einfach nicht genug Zeit war, das auszuarbeiten. Du hast es am Anfang gesagt, die Story, das ist halt auch schon so ein alter Hut, ja, mit irgendwie, ich kann plötzlich unter Wasser atmen oder ich kann in der Welt leben und in der anderen Welt nicht. Ja, also mich hat das einfach müde gemacht und deswegen kann ich diese Folge einfach nicht gut finden. So. Ich kann nicht mehr. Daumen nach unten.
Mein Fazit, ich habe ja so ein paar Stichpunkte immer. Der erste Satz ist, die Folge ist defekt. Ich habe das Gefühl, dass hier die Handlung gebogen wurde und runde Handlungselemente wurden in eckige Löcher gesteckt und es wird immer gesprungen und man hört von so einem Klassenkampf auch noch, der überhaupt nicht gezeigt wird und die Jungen sieht man auch nicht so richtig. Und diese ganze Welt der Meeresbewohner und die Meeresbewohner selbst, die sind weder mit interessantem Charakter noch irgendwie irgendwas aufgeladen. Die interessieren mich gar nicht. Die wachsen mir nicht ans Herz. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Und es ist einfach ein wilder, crazy Mess. Margaret Armen hat später zu dieser Folge gesagt, oh, die war schön, da habe ich gute Erinnerungen dran. Ich weiß nicht, welche Folge sie da meint. Also ich fand die Folge auch zutiefst ärgerlich. Und ja, Daumen runter. Ist das auch das Einzige, was ich hier geben kann für The Ambergris Element?
Ja, irgendwie ist es eine Trash-Episode. So, das ist eigentlich Trash gewesen, was wir hier gesehen haben.
Aber kein guter Trash, Simon.
Aber nicht, aber
nicht besonders unterhaltsam.
Nicht besonders unterhaltsamer Trash, ne, sondern eher nerviger Trash, ja. Schaut sie euch trotzdem an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Vielleicht seht ihr das Ganze ja irgendwie völlig anders als wir. Man kann sicherlich auch damit Spaß haben. Aber ja. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder mehr zu freuen gibt.
Das hoffe ich aber auch. Nächste Woche sprechen wir nämlich über eine Folge aus der Feder von Science-Fiction-Legende Larry Niven. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist ja so ein Name wie Harlan Ellison. Und der serviert uns in der nächsten Woche die Episode The Slaver Weapon.
Ja.
Und auf Deutsch heißt sie?
Das Geheimnis der Stasis-Box. Und es gibt, soweit ich weiß, keinen zweiten deutschen Titel.
Sie wurde in den 70ern nicht im Fernsehen gezeigt. Und es gibt sie nur auf Video und hinterher auf Tele 5 2016.
Ja.
So ist es. Die werden wir uns nächste Woche mal reingucken. Ja, man muss einfach nach so einer Folge guter Hoffnung sein, Simon.
Das stimmt. Na, wir haben ja schon viele positive Folgen gehabt in der Zeichentrickserie. Wir haben ja eher seltene Folge, die uns nicht gefällt. Aber das war schon harter Schnupftobak heute.
Ja.
Also mein lieber Mann. Gut, ihr Lieben.
Ja.
Sebastian, kommen wir zum Ende, würde ich sagen, oder?
Das würde ich auch sagen. Schreibt uns doch mal, warum ihr die Folge liebt, wenn ihr sie liebt. Auf trackamdienstag.de könnt ihr das nämlich machen, in unserem Blog. Oder pflichtet uns bei oder sagt uns, Sebastian, bestell mal den Patrick Duffy wieder ab, die Serie ist scheiße. Schreibt, was auch immer ihr wollt, da rein. Ihr schreibt immer fantastische Sachen, ja. Auch bei Facebook und bei Twitter. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen über die Social Media gerantet und dass Leute da kein Deutsch können und sich nicht mehr vernünftig artikulieren. Beim Schneiden der Folge ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht gesagt habe, dass das für unsere Hörer irgendwie nicht gilt. Also die Leute, die mit uns da Kontakt aufnehmen, die können irgendwie schon schreiben, aber man liest halt sonst viel Quatsch.
Ja.
Da wollte ich niemandem mit zu nahe treten, falls ich das getan habe. Also nutzt die sozialen Medien, um uns anzustupsen und gebt uns auch gerne Bewertungen auf den Podcast-Portalen dieser Welt, gerne auch auf iTunes, wenn ihr uns das noch nicht gegeben habt.
Genau, in diesem Sinne. Und denkt dran, was wir zu Anfang der Folge gesagt haben. Wenn ihr Bock habt, mal Star Trek-Romane zu lesen, jetzt ist die Zeit gekommen, um euch vorzubereiten auf unsere kommende Trek am Freitag-Episode, dann irgendwann in ein paar Wochen. Und ja, in diesem Sinne, wir haben Sebastian. Es hat mir trotz dieser doch sehr mangelhaften Folge sehr viel Spaß gemacht, darüber mit dir zu schnacken. Ja. Und freue mich schon auf nächste Woche, mein Lieber. Vielleicht sind wir da beide auch nicht so müde. Bisschen ausgeschlafener und so, ne? Das wäre auch nicht schlecht.
Das wäre doch mal was.
Das wäre mal was. Das nehmen wir uns vor. Ihr draußen bleibt gesund, fröhlich und munter und schaltet nächsten Dienstag wieder ein. Bis dann.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Eine Trek am Dienstag 2019 Produktion.